Willkommen bei den Tennisproleten. Ich muss direkt mal mit einer Entschuldigung in den Podcast steigen, denn ich habe so fröhlich versprochen, dass letzte Woche habe ich gesagt, dass Daniel dieses Mal wieder dabei ist. Und wie das mit zu versprechen ist, funktionieren die halt nicht immer. Und deswegen kann ich heute zu unserer illustren Runde erstmal nur den Tobi begrüßen. Hallo Tobi.
Hi Henrike, und dann hast du auch noch die Wahl gewonnen. Wir losen immer aus, ob Aufschlag oder Return, wer die Begrüßung macht. Und diesmal hast du gewonnen und hast dich für Aufschlag entschieden. Also.
Ja, ganz, ganz undamenhaft habe ich mich für Aufschlag entschieden.
Findest du? Ist das undamenhaft?
Ich weiß nicht, aber das war früher mal so ein Running Gag, dass die Frauen immer Return wählen. Ich weiß es aber nicht, ich verfolge das nicht so, weißt du. Münzwurf ist jetzt nicht mein präferierter Teil an einem Tennismatch, aber gut.
Aber die Wahl als solche, nimmst du lieber zuerst Aufschlag oder Return?
Es kommt drauf an, gegen wen ich spiele.
Echt?
Also es macht, ja, also wenn ich die kenne und weiß, wo die ihre Schwächen haben, dann suche ich das schon danach aus. Ich bin schon so jemand, der ein bisschen langsam anrollt. Also für mich ist es oft etwas besser, mit dem Return anzufangen, um einfach reinzukommen.
Ja.
Aber es macht bei manchen Sinn, mit dem Aufschlag anzufangen. Deswegen, also ich habe da keine hundertprozentige Marschroute. Wäre mein Aufschlag jetzt natürlich so ein Kracher, würde ich klar immer anfangen. Ich weiß nicht, wie ist denn bei dir? Fängst du immer an?
Nee, meistens nehme ich lieber Rückschlag. Weil ich immer, so Küchenpsychologie, weil ich immer denke so, naja, wenn man sich gut durchs erste Aufschlagspiel durchspielt, selbst wenn man es verliert, war ja von auszugehen, weil der andere Aufschlag hat, aber wenn man ihn breakt, dann ist man gleich im Vorteil. Während wenn man selber aufschlägt, dann erwartet man von sich, dass man auch gleich 1-0 in Führung geht, und wenn es dann gleich in die Hose geht, dann startet man gleich mit einem mit einem Tiefpunkt.
Also richtig durchdachte Strategie.
Nee, ich weiß gar nicht, ob das so durchdacht ist, weil du hast natürlich vollkommen recht. Wenn man jetzt genau wüsste, wie der andere aufschlägt, dann kann es durchaus auch von Vorteil sein, ihm nicht diese vier Kanonen oder wie auch immer zuzugestehen. Ich habe keine Regel, sondern es ist auch so ein bisschen so nach Gefühl, wie man sich selber fühlt, ja. Also wenn du die gesamte Woche vorher irgendwie Mist gebaut hast beim Aufschlag und aktuell viel zu viele Doppelfehler oder sonst was machst, sprich das Selbstvertrauen nicht so hoch hängt, dann glaube ich, ist auch der Return die bessere Wahl. Aber ja, also ich halte das dann nicht nach so einer ganz konkreten Regel. Aber deswegen, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich würde mir wirklich gern mal wünschen, einmal, nur um das mal fühlen zu können, einmal so richtig chefmäßig Tennis spielen zu können. Also so richtig gut, wie so ein Profi halt. Nicht um danach ein Jahr auf Profitour zu gehen, wobei ich das auch schön fände, aber weißt du, nur daran mal schnuppern zu dürfen, wie sich das anfühlen muss, dass du ein Werkzeug in der Hand hast, mit dem du weißt, wie man den Nagel in die Wand schlägt und wo du weißt, wenn ich den Ball da hinten in das Eck spielen will, dann fliegt er auch genau dahin. Ja? Und wenn ich meinen Aufschlag mit Slice nach außen dahin, dann geht der auch dahin. Weißt du, mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der die zu Werke gehen, obgleich die auch ihre Hochs und Tiefs haben, überhaupt keine Frage. Ich glaube, dass das alles relativ ist. Aber das, was nicht relativ ist, ist, glaube ich, dass du einem Profispieler, einer Profispielerin die Keule in die Hand geben kannst und die weiß genau, was damit zu tun ist. Das würde ich gerne mal wenigstens mal für einen Tag eintauschen.
Ja, das wäre auch geil. Wenn man immer so richtig auch mit der nötigen Power spielt, ne?
Also ja, alles.
Mal so,
also
diese Wucht und auch die Kontrolle.
Ja, vor allen Dingen die Kontrolle. Vor allen Dingen die Kontrolle. Ich glaube, das ist ja auch wieder ein kleines Einmaleins und wird jeder auch sagen, so, die Power kommt dann sozusagen fast von ganz allein. Aber die Kontrolle, genau, auch die Kontrolle darüber zu haben, wie viel Power kann ich gerade in den Schlag geben, ohne die Kontrolle zu verlieren.
Ja.
Ja, es gibt ja viele, die sagen, du spielst, ja, das war jetzt ein Ballwechsel, aber da hast du ja über deine Verhältnisse gespielt. Du kannst den Ball ja gar nicht kontrollieren. Das war ja Zufall, so nach dem Motto. Das glaube ich zwar nicht, dass das so ist, aber so die schnelleren Ballwechsel, die härteren Schläge, da würde ich schon behaupten, dass bei einem selber die Kontrolle da deutlich, deutlich nach unten fällt vom Level her, verglichen jetzt zu einem Profi.
Ja,
Ah, ja.
klar. Natürlich. Aber ja, aber es wäre, du hast schon recht. Es wäre schon echt schön, das mal so haben. Ich meine, man hat ja auch schon mal so Matches, wo alles funktioniert. Auf persönlichem Level dann
Ja.
natürlich, aber und das fühlt sich dann schon verdammt gut an. Und ich glaube, wenn man das mal auf einem hohen Niveau hätte, ja, wäre schon ganz nice. Also, das ist, kommt auf die nächste Liste. Weihnachtsgeschenke. Einmal
Weihnachtswünsche, ja. Einmal auf
Profi sein.
Profiniveau spielen, ja. Und dann am Ende dieses Nachmittags, dann fängt die Verhandlerei an. Dann kommt man doch und sagt, ah, nee, ich will doch nicht zurück. Ja, du hast gesagt, nur für den Nachmittag. Nee, 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 jetzt möchte ich gerne immer so spielen. Weil wenn ich dann wieder zurückfall, am nächsten Tag, da habe ich ja keinen Bock mehr zu spielen. Wenn man einmal dran geschnuppert hat, wie das richtig gehen würde.
Ja gut, das ist dann natürlich. Das ist dann natürlich die traurige Realität, dass man dann wieder zurück muss.
Oh, guck
Wäre
mal
natürlich
da.
schön, wenn man sich das wünschen könnte, einmal bitte auf Profiniveau, aber dann macht es ja auch Sinn, Profi zu werden, ne?
Ja, aber guck mal, da haben wir eigentlich die perfekte Überleitung einmal dran geschnuppert. Also Tabilo in Rom oder jetzt auch Jarry im Finale in Rom. Haben die jetzt dran geschnuppert und wissen, wie es geht und deswegen werden wir die in Paris weit vorne sehen? Oder wie verortest du das Geschehen bei den Männern diese Woche in Paris? In Rom?
Naja, bei Jarry, da wussten wir ja von früher schon, dass der ziemlich gut spielen kann. Der ist ja dann wegen einer, korrigier mich, Dopingsperre raus gewesen und musste sich dann wieder hocharbeiten. Und da kommt er jetzt natürlich wieder an. Meine Jarry ist natürlich so ein bisschen so ein Del Potro-Typ, würde ich sagen. Ne? So ziemlich kräftiger Aufschlag und ich glaube, der ist auch so von der Statur vergleichbar. Also da kommt alles sehr, sehr schnell an, wo wir beim Thema sind. Und bei Tabilo, ja, da muss man jetzt mal schauen. Ne? Ich meine, der ist natürlich wahrscheinlich auch so ein klassischer Sandplatzwühler, so ein bisschen, der sich da auch sehr wohl fühlt und sich da jetzt auch in so einen Rausch gespielt hat. Und es wäre ihm zu wünschen, dass das hält. Aber warum nicht? Also ich meine, ich glaube, es wäre falsch, ihn sich jetzt für Paris nicht mehr auf den Zettel zu schreiben. Jetzt vielleicht nicht für den Titel, aber dass er gut spielen wird, warum nicht?
Ich meine, wir haben bei den Herren jetzt mit dem Ausklang von Rom und dann mit dem Ausklang des 5. Masters-Turniers diesen Jahres doch wirklich eine gewisserweise eine skurrile Situation, die wir so im Herrentennis schon lange nicht mehr hatten, nämlich dass wir in ein Grand Slam-Turnier gehen, wo, glaube ich, die Favoritenrollen oder das Favoritenfeld so breit gezogen ist wie schon lange nicht mehr. Und zwar aus unterschiedlichen Gründen, aufgrund von ansteigenden Leistungen diverser Spieler, aufgrund von nachlassenden Leistungen diverser Spieler, Verletzungen und, und. Und dazu, um das eben mit Tabilo noch abzuschließen oder eben jetzt auch mit Jarry, einfach auch nochmal, wenn man die Saison bis dato Revue passieren lässt. Wir haben jetzt 5 Masters gespielt und wir haben in 5 Masters Finalen 10 verschiedene Spieler stehen gehabt. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Ja. Zwei davon auf Hardcourt, klar, Indian Wells und Miami und jetzt eben die 3 Monte Carlo und Madrid und Rom. Aber 10 unterschiedliche Finalisten aus den bisherigen Masters. Dazu eben noch Sinner aus dem Australian Open Finale, der aller Voraussicht nach ja nicht antreten wird in Paris. Oder ich glaube, es ist sogar schon bestätigt, dass er nicht antreten wird. Und ja.
Was ist bestätigt, wer nicht antreten wird? Das habe ich so akustisch nicht
Jannik
verstanden.
Sinner.
ich weiß es nicht, ob das, also mitbekommen habe ich es nicht. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie versucht hat zu trainieren oder jetzt auf Sand stand. Aber ob das jetzt schon eine definitive Antwort ist, müsste ich jetzt mal nachgucken.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr wackelig. Es gibt wohl, glaube ich, die Empfehlung.
Genau, das Letzte, was ich nur gesehen habe, ist, dass er auf Sand trainiert hat und es versucht. Aber ob es da jetzt eine offizielle Meldung zu geht, also dass das jetzt definitiv so ist, die habe ich noch nicht gesehen. Aber es ist natürlich,
es besteht zu
die
befürchten.
Chance. Ja.
Aber so, deswegen zurück, die Frage lautet also, mit was für einer, mit was für einem Favoritenfeld bei den Herren gehen wir in die French Open rein. Breit und ausgiebig werden wir das sicherlich kommende Woche dann wie in gewohnter Manier eben mit dem Schwelle wieder diskutieren. Aber jetzt gerade so zum Abschluss von Rom wird es mir recht geben, dass wir hier mit einem Feld von 5, 6, 7 Fragezeichen Spielern in Paris starten werden, die alle je nach Verlauf und je nach Auslosung das Zeug haben, den Titel da zu gewinnen.
Ja, ach, absolut. Also ich meine, es wird jetzt auch ein bisschen drauf ankommen, was Novak Djokovic in Genf macht.
Oh ja,
weil Rom war ja, ich weiß gar nicht, was das war. Das ist so ein bisschen die Frage. Ich meine, da werden wir sicherlich auch noch mal, oder da können wir ja mal drüber reden. Also Novak Djokovic ist in Rom ja, nachdem er die Flasche an den Kopf gekriegt hat, gegen Tabilo rausgeflogen. Ziemlich unsanft und auch ziemlich deutlich. Also er hat für seine Verhältnisse absolut katastrophal gespielt. Und ich hatte das Gefühl, auch irgendwann, was für Djokovic sehr ungewöhnlich ist, im Match auch innerlich aufgegeben.
Ja, so ein
also
bisschen
der ist
dieses sarkastische Lächeln, ironische Lächeln auf den Lippen und so, ganz komisch. Ne?
Ja, er ist auch, wenn er selber Aufschlag hatte, mega schnell nach einem abgeschlossenen Ballwechsel sofort wieder zum Aufschlag hin, also wirklich ganz ungewöhnlich für ihn. Und er hat auch selber hinterher gesagt, dass er komplett irgendwie auch neben sich stand und einfach mal gucken muss, wie das ist. Ich denke, deswegen hat er auch in Genf die Wildcard angenommen, weil er sonst eigentlich in der Woche vor einem Grand Slam nicht spielt. Das muss man mal schauen, weil ich würde schon sagen, dass ansonsten, wenn ein Djokovic antritt, er auf jeden Fall zu den Favoriten mitzuzählen ist. Aber je nachdem, wie er jetzt in Genf spielt, muss man mal schauen. Ich finde ihn sowieso dieses Jahr extrem angefasst, Djokovic.
Ja, also es kann insgesamt Fluch und Segen sein, natürlich mit Genf. Er macht das ja nicht ohne Grund natürlich, um dann doch noch die Matches zu bekommen vor Paris, die er sich normalerweise mindestens mal in Rom vorher geholt hat. Da war er auch neben Rafa zusammen eigentlich Dauerabonnent fürs Finale. Aber du hast recht, also das kann in Genf, wo ja übrigens ein sehr, sehr starkes Feld antritt, eine Woche vorm Grand Slam Turnier, es kann auch mächtig in die Hose gehen.
Ja, und vor allen Dingen, Djokovic hat ja ein Freilos, der ist ja in Genf logischerweise die Nummer 1 und könnte dann in Runde 2 entweder auf Jannik Hanfmann oder Andy Murray treffen. Das ist auch eine herrliche Auslosung.
Oh, yeah. Okay, schön.
Ja, aber guck mal, Andy Murray steht auch wieder auf der Asche, nachdem er sträuft sich Bänder gerissen hatte, oder?
Ja, wir hatten vor 1-2 Wochen ja schon es kurz angeteasert, dass es eben diese Aufnahmen von ihm gab, dass er wieder voll im Training ist und alle haben sich eigentlich gewundert, dass er auf Sand trainiert, weil wir alle von ausgegangen waren, na gut, der lässt Sand Sand sein und konzentriert sich einfach nochmal voll auf Rasen. Und jetzt hat er letzte Woche, beziehungsweise diese Woche schon Challenger gespielt.
Ja.
Der ist nicht kaputt zu kriegen, der Gute. Und jetzt hat er auch noch ein neues Racket. Du hast mir das geschrieben. Ungewöhnlich.
Ja, also
in so hohem Alter nochmal einen Schläger zu wechseln.
Er testet gerade, also Andy Murray spielt traditionell den Head Radical. Ja. Oder zumindest, sagen wir mal so, seine Variante des Head Radical, weil die Top-Profis ja selten den von der Stange spielen. Und jetzt probiert er Yonex aus. Das sah ganz komisch aus, ehrlich gesagt, für mein Auge, weil Yonex hat ja schon eine sehr erkennbare Racketform. Und ja, ehrlich gesagt, ich bin gespannt. Ich
Ja,
bin wirklich gespannt.
zumal, also er hat das so auch noch nicht final bestätigt, aber zumindest er fünfmal anklingen lassen und alle gingen jetzt irgendwie oder gehen davon aus, dass auch er zum Ende der Saison, Fragezeichen, nach Wimbledon, je nachdem wie es läuft, sagt, das war's jetzt. Und wechsle ich für diese letzten halben Meter meines Karrierewegs nochmal den Schläger? Das ist schon strange. Oder
ja,
er sagt,
hab
jetzt habe ich auch noch ein stabiles Fußgelenk, ein zusammengeflicktes, jetzt hänge ich noch mal ein Jahr dran. Das ist schon echt strange.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er hatte irgendwo, ist er darauf angesprochen worden, warum er das machen wollte. Und ich habe mir das Video leider nicht angeguckt.
Oh.
Ich muss noch mal gucken, ob ich das irgendwo finde. Ich glaube, es war mehr so eine, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr so ein, habe ich im Laden gesehen, sah interessant aus. Entscheidung, als jetzt so eine richtige, ach, ich roll das Feld nochmal von hinten auf. I don't know, aber ich fand's einfach ulkig, weil ich auch gedacht habe, ob sich das für das eine Jahr jetzt noch lohnt. Aber gut, Andy Murray ist halt Andy Murray. Ne?
Aber nicht unbedingt Top-Favorit für den Gewinn bei den French Open, das sicherlich nicht. Auf jeden Fall aber wert, das hat man schon letzte Woche gesagt, ihn sich da eine oder auch zwei oder drei Runden anzuschauen. Bevor wir auf jemand anders noch zu sprechen kommen, den man hoffentlich in Paris sehen wird, nochmal zurück zum Favoritenfeld. Jetzt haben wir also Alex Zverev mit einer wirklich guten Leistung, muss man so sagen, in
Absolut,
Rom.
Ja.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, ne? Wenn mit einem angeschlagenen Sinner, einem angeschlagenen Djokovic, einem angeschlagenen Alcaraz oder ich sag mal außer der Fassung, also von allen, die es werden könnten. Ich meine, gut, theoretisch kann es jeder werden. Ich will auch einen Medvedev da nicht rausrechnen und auch einen.
Oder ich, wenn ich
Tsitsipas
einmal so spielen könnte wie ein Profi.
Ja, wenn du einmal. Aber dann müsstest du halt länger als einen Tag so spielen,
ja,
weißt du? Das
ja,
ist
ja,
dann
das
Problem.
Ist nur noch eine Verhandlung.
Ich sag mal so: Die Karten für Zverev haben schon schlechter gestanden. Und bei ihm ist das ja, also ich meine, die Vorhand in Rom, die saß und das ist ja für ihn immer so ein bisschen der Entscheider, ne? Mhm. Also wenn die läuft, dann ist schon viel gewonnen. Wenn die mal nicht so läuft, dann eher nicht so. Auch Aufschlag war enorm. Aber ich glaube, bei Zverev ist das am Ende auch immer so eine Kopfsache, weißt du? Er ist ja immer jemand, der das so auf dem letzten, dann passt alles gut. Und dann verliert er das so auf den letzten Metern, ne, weil er dann doch irgendwas nicht gewinnt, was er gewinnen müsste. Bin ich jetzt vielleicht ein bisschen unfair, das ist natürlich total schwer, aber ich glaube, dass es bei Zverev nicht so sehr ist, was er kann, rein vom Spiel her, sondern kriegt er das zusammen. Ja gut,
ja.
Und was in Paris gewesen wäre, wenn er sich da nicht so fies verletzt hätte gegen Nadal, also ich meine, das ist ja so ein klassisches Was-wäre-wenn- oder Was-wäre-wenn-Moment gewesen. Ich glaube, wenn er da Nadal niedergerungen hätte, dann wäre die Welt vielleicht eine andere gewesen.
Ach ja, erstens mal Konjunktiv und zweitens mal, ich habe das schon so oft gehört und ich entgegne dann immer, zugegebenermaßen auch immer mit einer rosaroten Nadal-Fanbrille, entgegne ich mir erstmal, Moment mal, wenn ich mich richtig erinnere, der erste Satz ging an Rafa. Der zweite war kurz vor knapp, wenn
war
er dann
im
0, war im Tiebreak, ja. Wenn er dann
oder
0,
kurz davor, stimmt.
Genau, und wenn er dann 0-2 Sätze zurücklegt, wird schwierig. Und selbst wenn es dann noch dreht, ja, dann geht er, und zu dem Zeitpunkt dauerte das Spiel, glaube ich, schon 8 Stunden und 45 Minuten ungefähr, geht er so exhausted in das Finale rein, dass vielleicht dann ein Kaspar Ruud nicht so starstruck vor ihm gestanden hätte, wie Kaspar Ruud das vor Nadal war. Und dann hätte er ihn weggemacht. Hätte, wäre alles richtig.
Natürlich, das ist total spekulativ. Und ich will auch gar nicht sagen, dass er gegen Nadal gewonnen hätte. Aber es wäre mal interessant gewesen zu sehen, was er aus so einem Sieg macht.
Das stimmt.
Weil ich sag mal, nach so einer Schlacht Nadal in seinem Wohnzimmer wegzuhauen, glaube ich, kann schon was mit dir machen.
Ja, Und aber deswegen wieder ins Hier und Jetzt und auf die Psychologie zu sprechen zu kommen. Da wiederum finde ich ihn im Vergleich, und jetzt lassen wir mal die verletzt angeschlagen, die du aufgezählt hast, einmal außen vor, im Vergleich zu den anderen, die dann noch so rumschwirren, die du schon auch auf dem erweiterten Zettel haben kannst, wie einen Rublev, wie einen Rune Medvedev, so lustig es klingt, ja. Aber gerade im Vergleich zu denen finde ich ihn auf Sand dann psychisch stabiler und auch den stärkeren Sandplatzspieler. Und versus der anderen, die da jetzt noch so in letzter Zeit mal anklopfen, dann doch ein ganzes Stück weiter vorne. Also auch wenn man ihn dann nie so hat spielen sehen, aber ein Taylor Fritz hat jetzt respektable Ergebnisse auf den Sand hingelegt, sehe ich aber bei weitem nicht in diesem engeren Favoritenkreis. Und dann im 1:1 gegen Alex Zverev sehe ich Zverev klar vorne. Gleiches gilt für einen Tommy Paul, der eine Bombensaison da spielt bisher. Also im Vergleich zu diesen vier, fünf, sechs anderen sehe ich Zverev ganz klar vorne. Und bei den drei anderen, muss man sagen, mit Djokovic, mit Alcaraz und Sinner, da hängt es wesentlich davon ab, was der Gesundheitszustand zulässt und ob Djokovic immer noch ein Flirren vor den Augen hat oder nicht.
Ja, also ich würde noch nicht mal sagen, dass er gegen die drei, auch wenn die gut drauf sind, keine Chance haben. Also ich finde, Zverev ist immer so einer, der durchaus diese Leistung auspacken kann.
Das stimmt.
Also das muss man ihm finde ich, schon lassen. Also er hat die alle drei auch in Situationen, glaube ich, schon geschlagen, wo man auch hätte sagen können, das packt er nicht. Aber am Ende ist das bei ihm halt immer so ein es muss viel zusammenkommen, damit es funktioniert. Und das ist halt immer so die Sache.
Aber da hast du einen Punkt,
Ja.
das stimmt. Also Zverev schlägt eher. In Paris schlägt eher Alcaraz, als dass er Saibot wild schlägt.
Ja.
Weißt du? Also gerade bei Grand Slams, oder? Oder auch gerade der. Aber das passt ja auch zu ihm, insofern,
Ja, schon so ein
wie er ja
bisschen.
häufig charakterisiert wird, dass er die große Bühne lebt, dass er lieber auf dem Center Court als auf Platz 2 oder 3 spielt und dass er lieber gegen die ganz Großen spielt. Ja? Also hier diese Top 10 Battles. Auch wenn er sich da auch sehr lange sehr schwer getan hat, gerade bei Grand Slams mal endlich einen Top-10-Sieg einzufahren. Aber im Zweifel schlägt er eher dir als Herrn Seibert wild.
Ja, ist halt auch so mein Eindruck. Also ich kann das nicht mit Zahlen belegen, aber ich habe auch schon auch so das Gefühl, dass der halt wirklich mehr so der Typ ist, ne, die großen Schlachten gewinnst du dann und das, was du halt in die Tasche stecken müsstest, da setzt er dann schon mal, da ist dann schon mal Sonntagstee oder so, keine Ahnung. Ja, wir werden es erleben. Ich meine, mal gucken, wie er heute im Finale spielt. Das ist ja genau so eine Situation, ne? Weil ich finde, jetzt mal von der ganzen Konstellation her sollte er Jarry schon schlagen. Oder wird erwartet, dass er das tut. Und da ist dann mal, muss man mal schauen, wie er damit umgeht.
Henrike, Mensch. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir die gesamte Folge bisher so gemacht haben, dass man sie am Montag hätte hören können und es vollkommen egal gewesen wäre, zu fragen, ob die vor oder nach dem Finale aufgenommen haben, weil wir einfach nur seine Leistung dort gewertschätzt haben. Aber du hast ja vollkommen recht.
Meinst du nicht, dass am Montag sich jemand gewundert hätte, wenn wir nicht über besagtes Finale gesprochen hätten?
Naja, wenn alles so läuft, wie es läuft, dann sagen, das haben sie zwar ein bisschen allgemein, aber richtig eingeordnet.
Ja,
Ja,
komm.
wenn der jetzt sang- und klanglos gegen
Das ist jetzt
Jarry
Wunschdenken.
rein ins Gras beißt, ja, 8 Schläger kaputt macht, disqualifiziert wird, dann hätten die gesagt, was haben die denn für ein Turnier gesehen? Also insofern, nein, ich danke dir hier
Ja,
für die,
ja, ja.
wie heißt es, für die Chronistenpflicht. Und vielleicht bringt uns das auch so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, denn wir dürfen ja, wie gesagt, nicht zu viel vorwegnehmen in unserer Draufschau auf das große anstehende Grand Slam Turnier in Paris, denn das wollen wir, wie gesagt, kommende Woche in der von euch gewohnten Art und Weise besprechen. Nichtsdestotrotz wollte ich dich noch fragen, wie stehst du eigentlich zum Thema Wildcard-Vergabe und insbesondere Wildcard-Vergabe bei Grand Slams und hier im Speziellen in Paris?
Also Wildcard-Vergabe allgemein finde ich völlig in Ordnung. Ich habe nichts gegen Wildcards als solche. Ich finde, sie müssen natürlich zur Feldgröße stehen in Relation, aber ich finde das völlig in Ordnung, Raum für Leute zu schaffen, die sich besonders verdient gemacht haben oder auch die eigenen Talente. Also solange das in einer akzeptablen Menge passiert, ist das, finde ich, okay. Wildcard-Vergabe bei den Grand Slams gilt natürlich in der Basis das Gleiche, finde ich ab so grundsätzlich total gut, oder finde ich völlig in Ordnung, dass es das gibt. Was mich bei den Grand Slams schon mal stört, sind diese getauschten Wildcards. Weil die vier Grand Slams, wobei Wimbledon hat sich da inzwischen rausgezogen, aber die vier Grand Slams, also die drei Grand Slams, Australian Open, French Open und US Open, tauschen untereinander Wildcards. Das heißt, eine von deren Wildcards fürs Hauptfeld meistens, die sie vergeben können, geht an einen Spieler oder eine Spielerin aus der Nation der anderen beiden Grand Slams. Also die French Open geben jetzt eine Wildcard an jemanden aus den USA und eine Wildcard an jemanden aus Australien. Da bin ich absolut gegen, weil das finde ich ist dann schon wieder eine Frechheit oder wirklich eine Bevorteilung untereinander. Ich meine, das kannst du von mir aus im Qualifying machen, aber fürs Hauptfeld finde ich das schon, bin ich dagegen und ich finde es auch gut, dass da Wimbledon ausgestiegen ist. Ja, und die diesjährige Vergabe der French Open, ich würde mal sagen, olé le bleu, ne?
Oh je, le bleu. Also ich
Ja,
habe
in
gerade
dem
noch mal
Falle wirklich Oje
nachgeguckt.
le bleu.
Es gibt, wie gesagt, 8 bei den Herren und 8 bei den Damen. Davon gehen eben 2 an den australischen und an den US-Verband bei den Damen und Herren. Und die komplett übrig bleiben, jeweils 6 Wildcards, sind ausnahmslos an französische Spielerinnen und Spieler vergeben worden. Natürlich, und jetzt sind wir genau bei dem Punkt, wofür ist eine Wildcard da? Jemanden den Einzug ins Hauptfeld zu garantieren, der es auf dem normalen Wege entweder nicht schafft, ja, weil er sich nicht qualifiziert hat oder nicht qualifizieren will, nicht Quali spielen will oder keine Ahnung, weil er zurückkommt oder weil er oder sie noch sehr jung ist. Und natürlich sind da so verdiente Spielerinnen dabei wie Alizé Cornet, die aufhört und die sicherlich aus Sicht der Franzosen da einen gebührenden Abschied bekommen soll. Gleiches gilt sicherlich auf der Herrenseite für Richard Gasquet. Da haben wir ja auch überall einen Haken hinten dran. Eine Kiki Mladenovic, warum die jetzt da eine Wildcard bekommt, meine Güte. Kann man auch drüber streiten. Aber gerade eben bei den Herren und daran haben sich eigentlich, man kann wirklich sagen, 99% der Menschen auf Social Media eben auch entzündet und aufgeregt und vollkommen zu Recht. Dominic Thiem als zweimaliger Finalist, als US Open-Sieger, als jemand, der wesentlich auch, finde ich, zum Gelingen der French Open in den 2010er Jahren beigetragen hat, geht leer aus und stattdessen erhält, es klingt jetzt vielleicht echt ein bisschen blöd, aber kriegt halt einen RBA, einen Pierre-Hugues RBA, bekommt eine Wildcard. Da muss man sagen, für was? Ja, also ich möchte ihm nicht zu nahe treten, ich habe jetzt nicht gelesen, dass er aufhört, aber ich bin jetzt mal ganz bösartig und sage, der Typ ist 33 Jahre alt. Ja, also der ist nicht 38, hat gesagt, er hört auf, er ist auch nicht 20 und ein aufstrebendes Talent. Das Einzige, was ihn auszeichnet, ist, er ist Franzose. Ja, und deswegen kriegt das. Und das finde ich schwach, um nicht zu sagen enttäuschend von den French Open, dass sie hier Domi-Team nicht die Möglichkeit geben, praktisch ohne eine Quali und sonstiges ins Hauptfeld zu kommen. Er hat, muss man dazu sagen, ganz gute Chancen. Also erstmal hat er sich für die Quali angemeldet, gab es einen schönen Post von Diego Schwartzmann, beide zusammen trainieren und beide so nach dem Motto, komm, wir probieren es nochmal, die ja nun beide in Paris wirklich tolle Matches auch abgeliefert haben. Und zudem in der Rangfolge ist es so, dass er, ich glaube, er ist fünf oder sechs Plätze vom Hauptfeld entfernt. Das heißt, je nachdem, wer da jetzt noch rauszieht, kann es auch sein, dass er so noch reinrutscht. Aber das, finde ich, nimmt der Unmöglichkeit der Entscheidung seitens Roland Garros, nimmt dem kein bisschen etwas. Es hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, finde ich.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch ein bisschen respektlos gegenüber jemandem, der sich um Sandplatztennis, aber natürlich auch um die French Open verdient gemacht hat, weil ich meine, das ist ja mindestens auch mal die Begründung, die man dann bei einer Kiki Mladenovic anwenden muss, ne? Weil ich meine, das Einzige, was momentan für sie spricht, da eine Wildcard fürs Hauptfeld zu bekommen, ist, dass sie sich als Französin auch um dieses Turnier, wenn auch im Doppel, aber in der Form verdient gemacht hat, ja, ne? Weil ansonsten, stimme ich dir zu, fehlt für mich so ein bisschen die Grundlage dafür, ihr die zu geben, die Wildcard, weil an den Ergebnissen kann es nicht liegen und irgendwann ist auch mal gut, meiner Meinung nach. Was mich vor allen Dingen noch besonders nervt, ist, dass kurz bevor die Wildcards verkündet wurden, hatte ja Dominic Thiem gesagt, es ist seine letzte Saison. Und dann haben die French Open, natürlich haben die noch quasi das Match von ihm und Diego Schwartzmann im Viertelfinale, was so spannend war, haben sie noch gepostet und hier so Erinnerungen und bla bla. Und das haben viele, finde ich, zu Recht auch angemerkt. Weißt du, Werbung mit denen machen, das ist okay, aber es dann honorieren, dann nicht. Ja. Und natürlich kann es sein, dass er noch reinrutscht, aber wie gesagt, das hat halt nichts mit Anerkennung zu tun, zu sagen, na ja, du wirst ja wahrscheinlich eh noch da reinkommen. Also sorry, aber A, wissen wir es nicht und B, geht es ja auch um die Geste, ne? Absolut. Die hier das Zentrale ist. Und es ist halt eine verpasste Chance, aber naja, die French Open sind ja für bizarre Entscheidungen bekannt. Also insofern ist es schon fast wieder für die quasi Markenkern getroffen.
Ja. Nur kurz der Enttäuschung Raum lassen. Das musste jetzt einmal raus. Was man auf der anderen Seite wirklich, um damit vielleicht die Woche auch abzuschließen und rund zu kriegen, was man wirklich, glaube ich, dann nochmal hervorheben muss, ist das konstant hohe Niveau bei den Damen jetzt in Rom. Was abgeliefert wurde, und zwar nicht nur im Finale zwischen einer altbekannten Partie, Iga Swiatek gegen Sabalenka, sondern durch die Bank weg wirklich sehr, sehr gutes Tennis mit Bestätigung von vielen Spielerinnen, die diese Saison fantastisch spielen. Stichwort Danielle Collins, auch eine Madison Keys, über die wir neulich gesprochen haben, wieder bis ins Viertelfinale. Und was wir dort eben haben, was beim Herrentennis im Moment vielleicht auch nur kurzfristig aufgrund von Verletzungen ein bisschen fehlt, ist, wir haben eine klare Rivalität. Wir haben dieses Duell der beiden Top-Spielerinnen jetzt in Folge gehabt, in Madrid und in Rom, mit Sabalenka gegen Swiatek, und ich finde, es gewinnt auch so ein bisschen an Profil, dieses Duell, oder?
Ja, also ich finde generell in diesem Jahr sind die Damen unglaublich verlässlich. Ich finde auch jetzt mal ganz abgesehen davon, wer jetzt Titel gewinnt oder nicht. Ich finde aber auch so bestimmte Partien, wenn man sich so viel mit dem Sport beschäftigt wie wir, ne? Jemand, der da nur hier und da mal drauf guckt, hat jetzt auch Verlässlichkeit, aber ich finde halt auch in den Tiefen des Feldes ist eine größere Verlässlichkeit eingetreten. Also Sabalenka gegen Swiatek ist glaube ich, eine tolle Rivalität, die da entstanden ist, weil sie beides doch auf ihre Weise unterschiedliche Spielertypen sind, die sich aber, glaube ich, gut ergänzen. Sie sind halt beide auf ihre eigene Art sehr, sehr gut. Und es ist dann immer interessant zu sehen, wer setzt sich dann in dem Moment durch, ne? Mhm. Und wie, weil die beiden kennen sich ja jetzt auch mehr als genug. Da weiß der auch, was der andere kann oder die andere kann in dem Fall. Und ich finde es unglaublich interessant, weil ich muss sagen, ich kann mich an kein Match von den beiden erinnern, jetzt zumindest in jüngerer Zeit, wo ich sage, boah, das war aber eine Kröte. Das
total.
War jetzt so, nee.
Ja, ja, doch, das ist schon super schön zum Verfolgen. Bist du eher Team Swiatek oder Team Sabalenka?
Oh, ist schwer. Es ist wirklich echt schwer zu sagen.
Wenn du es einschaltest, nimmst du so eine Kommentatorenfunktion genau auf Höhe des Netzes der Mittellinie, wollte ich schon sagen, ein und ich weiß genau, für wen ich bin.
Ja, also ich meine, ich bin manchmal mehr auf Sand und das ist beschränkt auf Sand, bin ich manchmal mehr Team Swiatek, weil es mich einfach so beeindruckt, was sie da kann. Und ich das gerne so ein bisschen Rafa 2.0, so eine Sandplatzdominanz, weiß ich nicht warum. Ja. Aber ich störe mich halt auch nicht daran, wenn Sabalenka gewinnt, weißt du? Das ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, ach Mann, ich hätte aber lieber Swiatek gehabt oder so, ne? Nee, kann ich nicht sagen, weil ich finde, beide haben halt, haben für mich ihre Berechtigung zu gewinnen und
absolut.
Ich freue mich für beide,
Ja, ich meine jetzt eher typisch tennisproletenmäßig subjektiv und leidenschaftlich, also aus der Sicht heraus, rein objektiv gesehen, da hast du natürlich vollkommen recht, das ist bei beiden faszinierend zuzuschauen. Aber vom Gesamtpaket her, muss ich sagen, ist Sabalenka für mich ist natürlich der extrovertiertere Charakter irgendwie. Ja. Und wird damit für mich greifbarer. Mir ist doch schon dieses fast schon sehr stoische in sich. Ich finde es aber eben nicht ruhend. Ich wollte jetzt gerade sagen, in sich ruhende von Swiatek geht mir manchmal auf den Keks. Nee, das ist zu hart, wenn ich das so sage. Aber zumal ich sie gar nicht so sehr in sich ruhend finde, sondern ich finde, so rein von der Körperhaltung manchmal, hat sie auch was ungeheuer Angespanntes. Ja, also das sieht nicht so wie Federer, so locker, entspannt, lässig aus, sondern bei ihr ist es eher so, dass sie den Hals noch so ein bisschen eingezogen hat, als wäre es alles so ein bisschen verkrampft. Und wie gesagt, ich meine das jetzt gar nicht wertend im Sinne von, das geht ja gar nicht, sondern ich finde, da spiegelt sich auch viel wider, wie sehr sie sozusagen mit ihrem inneren Tennis-Ich da auch ein Fight und ein Match sich liefert. Und sie macht ja auch viel in die Richtung, dass sie dort eben auch von ihrer psychischen Standfestigkeit, dass sie da gut durch die Matches kommt. Aber ich finde, das sieht man ihr an und ich habe halt lieber so ein bisschen so was Greifbares, wo halt auch mal so eine Emotion irgendwo sichtbar ist. Und deswegen rein von der Warte her halte ich es dann eher so im Battle mit Sabalenka. Aber insgesamt die Rivalität als solche, die sportliche, die spielerische, ist fantastisch, dass wir jetzt so ein Matchup da haben. Und mir ging es so, dass ich sagen muss, jetzt nach dem Finale in Rom hätte oder würde ich mir wünschen, dass wir das Gleiche in Paris zu sehen bekommen. Aber was nicht passieren wird, aber was ich dann gerne sehen würde, ist, da hätte ich gern ein Best-of-Five-Match zwischen den beiden.
Also ich meine, da merkt man wirklich, zwischen den beiden, die könnten es auch. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die ein Best-of-Five-Match hochspannend gestalten würden. Und ich stimme dir absolut zu. Also auf emotionaler Ebene ist Sabalenka jemand, mit dem man viel, viel besser mitgehen kann. Also da ist Swiatek wirklich sehr speziell und es ist auch schwierig. Es ist mehr so, dass mich bei ihr halt so dieses einfach ihr Können auf Sand, weil da ihr Spiel noch mal viel mehr rauskommt, mich immer so fasziniert. Ja. Aber ich bin da, wie gesagt, wirklich tatsächlich bei den beiden relativ, dann echt habe ich so einen Abstand. dass ich sage, ich kann das dann auch irgendwie genießen, wer auch immer gewinnt, auf welche Art sie dann gewinnt. Also da, das ist wirklich so, dass ich sage, echt, ey, super. Ich nehme das dann mit. Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, als Typ ist Sabalenka wirklich zugänglicher. Ich finde sie auch eine absolut faire und Verliererin.
Ja, die, toll, oder?
Glaube ich, inzwischen auch ihren Weg gefunden hat, mit Niederlagen umzugehen. Mhm. Und daraus auch wirklich lernen kann. Und das macht es sehr, sehr angenehm. Und finde ich, zeichnet auch einen großen Spieler oder eine große Spielerin in dem Fall dann auch aus, dass das, also ich sag mal, in der Niederlage auch Ehre zu zeigen. Und insofern, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich hätte jetzt auch gerne das Triple an Finals. Weil das Tippspiel dann leichter wird.
Oh ja, das stimmt.
Und B, weil ich doch gerne sehen würde, was sich Sabalenka ausdenkt, um Świątek da den Schneid abzukaufen, weil wir hatten jetzt Madrid und Rom das Finale und die hat jetzt beide Świątek gewonnen und dann würde mich mal interessieren, was sich Sabalenka ausdenkt, um Iga da die vierte Roland-Garros-Trophäe abzuknöpfen.
Aber du hast es gesagt, ist guter Hinweis. Also noch nie war es so einfach, das schwerste Tippspiel im Tennis zu gewinnen.
Auf Damenseite,
ja. Aber
jetzt fürs Chaos gesorgt.
Ja, total. Aber wir tippen ja beides, sowohl die Damen als auch die Herren. Wer bei einer Disziplin in einem Tor raus ist, darf bei den anderen noch weitermachen, wenn ihr euch fragt, was das ist und es nicht kennt. Also seid herzlich eingeladen, schaut mal auf Instagram und auf Twitter, da bewerben wir das. Ist kostenlos, ist wirklich just for fun, aber macht so viel Spaß, dass wir das jetzt inzwischen, ich weiß gar nicht in wie vielen Jahren, seit 7 Jahren zu jedem Grand Slam machen. Und es ist wirklich großer Spaß, große Spannung. Es ist sauschwer zu gewinnen. Aber abgesehen davon, selbst wenn man nicht gewinnt, über all die Jahre muss ich sagen, auch wir kriegen das auch immer wieder als Feedback von den Leuten mit. Man beschäftigt sich einfach mit so einem Turniertableau ganz anders und es öffnet einem halt einfach auch das Auge fürs gesamte Feld mal, weil man muss sich zwangsläufig mehr oder weniger, aber zumindest ein bisschen mit den Spielerinnen und Spielern auseinandersetzen und entdeckt dann eben auch so kleine Perlen in den Erst- und Zweitrundenpartien, wo man sagt, Mensch, das ist ja eigentlich ganz cool heutzutage, wo ich mir am Fernseher oder auf dem Stream die Partie aussuchen kann, die ich schauen möchte. Da gucke ich jetzt mal nicht das klare 6-1, 6-0 von Świątek in der ersten Runde auf dem Center Court mehr an, sondern gehe mal rüber auf Platz 14, da spielt gerade in der ersten Runde, keine Ahnung wer gegen wen. Das ist toll, es macht eine Menge Spaß, also wenn ihr da Lust und Laune habt und euch noch nicht angemeldet habt, dann tut das. Wie gesagt, es ist kostenlos, aber wir hätten gerne eine kurze Info von euch, ob ihr mit dabei seid, damit wir das alles wieder planen können. Geht los dann nächstes Wochenende. Und wir sprechen uns ja sozusagen vor dem Wochenende dann noch für die große Vorschau zusammen mit Schwelli, hoffentlich Daniel auch mit dabei, um Roland Garros dann so vorbesprechen zu können, dass wir noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen packen können, denn dann ist die Auslosung draußen, sowohl für Damen und für Herren und dann, ja, dann geht's los ins zweite Grand Slam Turnier des Jahres.
Ja, die Zeit rast, ehrlich gesagt. Hm.
Tja. Henrike, ich wünsche dir ein ganz tolles Herrenfinale heute Abend, wenn du es denn gucken kannst.
Ja, ja. Und ich versuche Raum zu schaffen. Ja.
Dann würde ich sagen, sprechen wir uns schon in wenigen Tagen wieder. Ihr hört uns hoffentlich in wenigen Tagen auch wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns und vor allen Dingen eure bekannten Freundinnen und Freunde das gerne wissen. Empfehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr ganz viel Lust und Laune und ein bisschen Zeit habt, dann wäre es total lieb, wenn ihr uns eine Bewertung zurücklässt auf eurem Podcatcher oder wie das heißt, bei Apple Podcasts oder Spotify. Da sind wir immer sehr dankbar für. Ansonsten erreicht ihr uns natürlich über die sozialen Medien unter Tennisproleten oder natürlich auch via Mail an kontakt@tennisproleten.de. Ja, genau. Henrike, das war's für diese Woche, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Sagen wir Tschüss und au revoir. Genau. Bis kommende Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.